Herzlich willkommen. Schön, dass du den Podcast der FCG München eingeschaltet hast. Sei offen und hör zu, was Gott dir heute sagen möchte.
Ich möchte einen Text lesen aus dem Neuen Testament, ne? Aus Markus 1. Die Verse 35 bis 38, das Thema heute Morgen ist, was bestimmt das Tempo deines Lebens? Was bestimmt das Tempo deines Lebens? Und ich lese eine kurze Begebenheit vor, die uns so mit hineinnimmt, die anscheinend gar nichts damit zu tun hat, wie Jesus seine Zeit eingeteilt hat, aber ich möchte mit euch ein paar Einblicke in das Leben von Jesus nehmen, um am Ende dann so noch einen Punkt euch mitzugeben, oder eigentlich sind es drei Punkte mitzugeben, wie wir gerade in diesen Zeiten über unsere eigene Planung, Zeitplanung und Lebensplanung auch nachdenken können. Markus 1, 35 bis 38, da heißt es, früh am Morgen, als es noch völlig dunkel war, stand er auf und ging aus dem Haus fort an eine einsame Stelle, um dort zu beten. Das ist Jesus. Simon, Petrus und die bei ihm waren, eilten ihm nach. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle suchen dich. Doch er erwiderte, lasst uns woanders hingehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Wir leben in einer Zeit, die deshalb schwierig ist, weil sie vieles auf den Kopf stellt, weil sie die Rahmenbedingungen für unser Leben ändert. Die Einschränkungen sind das eine, die gehen uns auf den Senkel oder auch nicht, wir arrangieren uns damit. Aber das andere, was so langsam an Fahrt aufnimmt, das ist die zunehmende Unsicherheit über die Frage, wie lange wird das noch dauern? Die Diskussion um Impfstoffe, ihr kriegt das alles mit, verstärken diese Unsicherheit und auch den Unmut verstärken sie. In einem Vortrag, den Andrea und ich kürzlich gehört haben, sagte die Referentin, man meint, so eine Krise wie diese Pandemie, sie forme den Charakter. Aber das, was sie eigentlich zuerst tut, ist, sie holt das heraus, was im Charakter drin ist. Die Krise zeigt, was in uns drinsteckt und das ist nicht immer nur gut. Und die Pandemie ist nicht die einzige Krise. Und ich möchte nochmal wiederholen, dass so die Haltung von dir sein sollte, solche Krisen nicht einfach auszusitzen und das wird nicht die einzige sein, die im Leben kommt, sondern die Frage einer solchen Krise ist immer, wie stelle ich mein Leben um? Was möchte Gott, dass ich in meinem Leben umstelle, anders justiere? Und das machen wir auch als Gemeinde. Wir fragen uns, und nicht erst ausgelöst durch diese Krise, wie wollen wir uns als Gemeinde weiterentwickeln? In den Kleingruppen, ihr habt das im Newsletter gelesen, wir fangen an mit einer Pilotphase, wo wir neue Kleingruppen zeitlich befristet, um ein Thema kreisend Leute zusammenrufen und starten wollen. Wir arbeiten an den Gottesdiensten, für die junge Generation. Das sind alles Themen, die uns beschäftigen, bevor diese Krise angefangen hat. Aber in dieser Krise verstärkt sich das Ganze nochmal und schärft so den Blick, worauf kommt es eigentlich an? Meine Frage ist heute, was bestimmt das Tempo deines Lebens? Das Leben ist digitaler geworden. Man kann sich leichter zu Besprechungen verabreden. Aber damit ist es auch schneller geworden. Fahrzeiten fallen weg, Pausen, die man eigentlich hatte auf natürliche Weise, weil man einfach bestimmte Wegstrecken zurücklegen muss, fallen weg. Das Leben ist ein Stück weit auch schneller geworden. Und zu der Hektik kommt noch etwas anderes hinzu, weil nämlich jetzt alle plötzlich zu Hause sind. Und das Homeoffice ist ja selten nicht nur auch noch die Homeschool, es ist die Mittagskantine, es ist der Sportplatz, Spielplatz. Alles das spielt sich plötzlich auf relativ engem Raum ab. Und nicht nur zu Hause, sondern auch in Pflegeeinrichtungen, in Krankenhäusern. Plötzlich verdichten sich die Aufgaben und die Probleme und der Stress nimmt zu. Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, andere erleben genau das Gegenteil. Die Arbeit bricht weg, Kurzarbeit nimmt zu, Leute wissen nicht, wie es weitergehen wird, wenn es denn ein Ende gibt, was kommt danach? Weil vielleicht die ganze Branche betroffen ist und an einer großen Umwälzung beschäftigt ist. All das sind Dinge, die nicht nur auf das Leben, sondern auf die konkrete Frage Einfluss haben. Was bestimmt das Tempo deines Lebens? Bist du plötzlich komplett rausgerissen? Und wie so auf dem Tacho und die Tachonadel plötzlich auf Null ist? Ausgebremst? Oder spürst du, dass es schneller wird, dass das Tempo zunimmt, weil die Anforderungen größer werden und der Stress? Und jetzt lasst uns in das Leben von Jesus hineingucken. Was hat sein Tempo bestimmt, sein Lebenstempo bestimmt? In Vers 35 lesen wir wahrscheinlich so, wie wir uns das Leben von Jesus vorgestellt haben. Er nahm sich am Morgen Zeit, um zu beten. So macht man das, oder? Man nimmt sich Zeit, ganz viel Zeit, um mit Gott zu haben. Und wenn das ja wohl schon einer getan hat, dann der Sohn Gottes. Ich glaube, dass er das wahrscheinlich jeden Tag getan hat, sich viel Zeit genommen hat. Und er brauchte das, um klaren Blick zu haben. Und dann stellen wir uns so vor, dass er da so sitzt oder steht und betet, laut oder leise, und dann so seine Tagesbefehle von Gott, seinem Vater, empfängt. Und dann geht er los. Wir stellen uns vor, Jesus, so der souveräne, unabhängige Herr über allem, der alles im Blick, alles im Griff hat. Aber schon im nächsten Vers wird deutlich, dass das nicht so ist. Simon und alle, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Weißt du, ich bin auch gerne ein Frühaufsteher. Geh gerne so langsam in den Tag hinein. Nimm auch meine Zeit zum Beten, Bibel lesen, das ein oder andere zu machen. Genieße das. Manchmal ist das ja auch so ein Büro, nicht, dass ich dann schlafe und dann so langsam in den Tag hineinkomme, aber man stellt sich so auf eine Zeit ein, was man sich jetzt vorgenommen hat, und dann will man das machen und plant diese Zeit fest ein, nimmt sich das vor. Und dann kommt eine Unterbrechung. Hier sind es die Jünger, die kommen. Sie eilen, Simon und noch einer, die bei ihm waren, eilten ihm nach. Die haben irgendwie mitbekommen, der steht jetzt auf und zieht sich zurück. Das kannten sie ja wahrscheinlich, oder sie kannten es auch noch nicht, weil das war alles ganz am Anfang seines Dienstes. Und dann wollen sie ihm sagen, was da gerade passiert in der Stadt, in der er ist, dass Menschen jetzt kommen und ihn suchen. Und sie wollen ihn daran erinnern, hey, da ist jetzt ganz viel Arbeit zu tun. Stell dich mal darauf ein. Also ich, wenn ich so unterbrochen werde, dann löst das Stress bei mir aus. Und dann reagiere ich vielleicht nicht immer so, wie ich das gerne will, und auch vielleicht nicht immer so fromm. Ich habe gerne meine Zeit morgens für mich. Du vielleicht auch. Oder vielleicht hast du sie lieber abends. Nochmal so eine Zeit für dich, nur für dich, ganz alleine. Und die Reaktion von Jesus, die ist bezeichnend. Nicht? Er geht auf die Jünger ein und dann macht er etwas ganz Interessantes. Er scheint seine Pläne anzupassen. Und das finde ich bemerkenswert. Jesus hört, was die Jünger ihm sagen. Du, da kommen jetzt gleich ganz viele Leute. Das ganze Dorf, aus der ganzen Umgebung werden jetzt Menschen kommen und sie wollen, dass du für sie betest. Weil das war genau an dem Vortag passiert. Er hat gebetet und Menschen wurden gesund. Und das hat sich rasend schnell herumgesprochen. Und wenn wir genau hinschauen in das Leben von Jesus, dann werden wir merken, welche Faktoren eigentlich seine Entscheidung, seine Zeitpläne bestimmt haben. In Galater 4, Vers 4 heißt es, als aber die Zeit herangekommen war, sandte Gott seinen Sohn. Er wurde von einer Frau geboren und unter das Gesetz gestellt. Das klingt nicht gerade so wie das Leben in einer Freiheit, denn Gott sandte seinen Sohn. Nicht der Sohn entschied, ich gehe jetzt mal da los, sondern Gott sandte seinen Sohn. Der Vater sandte seinen Sohn. Sicherlich nicht gegen seinen Willen, aber er sandte ihn. Und dann wurde er von einer Frau geboren. Er fiel nicht irgendwie so einfach vom Himmel, sondern er hat sich so in das normale menschliche Leben hineinbegeben. Oder auch in die Obhut von Menschen. Denn Maria und Josef hatten jetzt Verantwortung für ihn. Sie haben den Takt seines Lebens vorgegeben. Bis auf einmal, als 12-Jähriger in Jerusalem. Da ist er nämlich zurückgeblieben. Aber sonst waren es seine Eltern, die den Takt seines Lebens vorgegeben haben. Junge, das machst du heute, das machst du morgen. Komm hierhin, geh dorthin. Und drittens heißt es hier, er wurde unter das Gesetz gestellt. Nicht, er hat sich freiwillig unter das Gesetz gestellt. Natürlich nicht gegen seinen Willen, aber er wurde unter das Gesetz gestellt. Und das hatte konkrete Folgen auf sein ganzes Leben. Es war nicht ein Leben in totaler Freiheit, die er führen konnte, sondern es hatte konkrete Folgen auf seinen Jahresablauf. Denn in Johannes 2, Vers 13 heißt es, als das jüdische Passafest näher kam, zog Jesus nach Jerusalem hinauf. Er war unter das Gesetz gestellt und hatte sich an das Gesetz zu halten. Und das Gesetz forderte von den Männern, dass sie zu den großen Festen nach Jerusalem zu kommen hatten. Das war keine freie Entscheidung, die Jesus treffen konnte, ob er gerade Lust hatte oder nicht, ob das gerade in seine eigenen Pläne passte. Er war unter das Gesetz gestellt. Äußere Einflüsse haben sein Leben beeinflusst. Matthäus 4, Vers 12. Als Jesus hörte, dass man Johannes ins Gefängnis geworfen hatte, zog er sich nach Galiläa zurück. Das klingt nicht gerade nach einer freiwilligen Entscheidung. Er zog sich nach Galiläa zurück. Wir kommen da gleich nochmal drauf, was dort nämlich passierte. Und natürlich gehört auch der Punkt zu der Führung und zu der Einteilung des Lebens von Jesus dazu, auf den du jetzt wahrscheinlich schon gewartet hast, nämlich die direkte Führung des Heiligen Geistes. Und das war auch so eine Sache. Matthäus 4, Vers 1. Dann wurde Jesus vom Geist Gottes ins Bergland der Wüste hinausgeführt, weil dort der Teufel ihn verführen sollte. Also auch nicht ein Führen des Geistes Gottes in eine wunderbare Gelegenheit der Begegnung Gottes, sondern er wurde vom Geist Gottes in die Wüste hinausgeführt, damit der Teufel ihn verführen sollte. Ich möchte es mal zusammenfassen, diesen Blick. Das Leben von Jesus war alles andere als in völliger Freiheit aus eigenem Willen bestimmt. Das Leben von Jesus war durchaus fremdbestimmt. Ereignisse mussten bewältigt werden. Er musste Entscheidungen treffen und hatte doch eigentlich ein Mammutprogramm vor sich. Eine weltweite Gemeindebewegung, Kirchenbewegung, Bewegung von Gläubigen zu gründen. Die Last der Sünde der ganzen Welt zu tragen. Reich Gottes zu verkündigen. Und trotzdem in dieser Situation, als die Jünger morgens zu ihm kommen, rastet er nicht aus und sagt, Leute, jetzt ist die Zeit, wo ich mit meinem Vater im Himmel zusammen bin, kommt bitte später wieder. Sondern er schafft es, darauf einzugehen und ihn in seine Pläne, auch wenn sie sich vielleicht geändert haben, wenn er sie vielleicht ändern muss, mit hineinzunehmen. Lasst uns woanders hingehen, in die umliegenden Ortschaften, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Also wie geht Jesus mit diesen plötzlichen Unterbrechungen in seinem Leben um? Der Kern ist, er wusste, wozu er gekommen war. Und jetzt, in diesem Moment, war sein Auftrag zu predigen. Und sein Auftrag bestimmte seine Entscheidungen und seine Reaktion und seine Zeitpläne. Und wäre er dort vor Ort geblieben, dann hätte er jetzt Kranke heilen müssen. Die wären alle gekommen. Aber sein Auftrag war ein anderer. Sein Auftrag war, Reich Gottes zu predigen, anzukündigen. Denn dazu bin ich gekommen. Und ich vermute, dass es ihm nicht leicht gefallen ist, jetzt einfach diesen Ort zu verlassen, zu wissen, dass dort kranke Menschen sind und die jetzt dort zurückzulassen. Aber sein Auftrag war, Israel die Nachricht vom Reich Gottes zu bringen. Matthäus 4, Vers 17. Kurz nachdem Jesus sich nach Galiläa zurückgezogen hat, weil er gehört hat, dass Johannes der Täufer verhaftet worden war, lesen wir in Vers 17, von da an begann Jesus zu verkündigen, ändert eure Einstellung, denn die Herrschaft des Himmels ist nah. Jesus weiß um seinen Auftrag. Er hört davon, dass Johannes verhaftet worden ist. Aber er bricht nicht in Panik aus. Er muss vielleicht seinen Plan ändern, menschlich gesehen. Aber sein Fokus bleibt sein Auftrag. Und der ist jetzt anzufangen zu predigen, dass das Reich Gottes begonnen hat. Ich habe schon gesagt, dass er zu den Festtagen nach Jerusalem ging. Er hält sich an seinen Auftrag. Er hält sich daran, dass er unter das Gesetz gestellt ist. Er stellt das nicht in Frage, weil auch das zu seinem Auftrag dazugehört. Und er macht das. Er macht seinen Auftrag, den erledigt er vollständig und nicht halbherzig. Also, Jesus bleibt bei seinem Auftrag, auch wenn die Unterbrechung kommt. Die Frage ist, kennen wir unsere Aufträge, kennen wir unseren Auftrag? Wie finde ich jetzt mein Lebenstempo? Und kann man sagen, naja, Jesus hetzte dich durchs Leben, konnte er gar nicht, weil er hatte kein Auto, er hatte kein Telefon, nichts. Er musste den Dingen die Zeit geben, um von A nach B zu kommen. Das dauerte halt alles länger. Aber Stress ist ja nicht nur eine Sache der Geschwindigkeit, sondern Stress ist ja auch eine Sache dessen, was in mir drin passiert, wie ich damit umgehe. Wenn ich mir diese 3 Jahre von Jesus angucke, und da gibt es etliche solcher Momente, wo sein Leben scheinbar unterbrochen worden ist, wo plötzlich eine Wendung in seinem Leben kommt. Jesus hat nicht zuerst die Frage, wann gestellt. Er hat nicht zuerst die Frage, wann muss ich etwas erledigen, sondern er hat immer die Frage gestellt, die schimmert dadurch, wozu? Wozu dient das? Wozu führt das? Wozu führt das, wenn ich jetzt an diesem Ort bleibe und Kranken die Hände auflege? Ja, denen wird geholfen, aber ich bleibe nicht an meinem Auftrag dran. Die Frage, wozu, war für ihn wichtig. Wozu dient das? Und das hilft, Entscheidungen zu treffen, auch in seinem Leben, auch im Leben von Jesus, Dinge zu tun oder auch nicht zu tun. Der zweite Punkt ist, Jesus wusste, ich kann nicht alles machen. Und diese Situation mit den Kranken macht das so deutlich. Er kann nicht dort vor Ort bleiben, weil er hat einen Auftrag. Und wahrscheinlich werden diese Leute jetzt erstmal krank bleiben. Er kannte nicht nur seinen Auftrag, sondern er kannte sogar auch seine Begrenzung als Mensch. Das muss man mal aushalten. Jesus kennt seine Begrenzung als Mensch. Michael Todd, ein US-Pastor, hat von dem Tempo der Gnade gesprochen. Von dem Tempo der Gnade. Weißt du, wenn ich nicht mehr mit der Gnade, der Zuwendung und dem Eingreifen Gottes rechne, weißt du, was dann passiert? Dann hängt alles von mir und meinem Tun ab. Alles. Ich glaube, dass Jesus sehr wohl wusste, dass er von der Gnade Gottes, seines Vaters, abhängig war. Und dass das genau auch für diese Kranken jetzt galt, die er zurücklassen musste. Wir erfahren nicht, was mit ihnen passiert ist. Aber das Tempo von Jesus ist das Tempo der Gnade Gottes gewesen. Er rechnete mit dem Eingreifen Gottes. Er rechnete mit dem Eingreifen seines Vaters. So sehr er auch wusste, dass es auf ihn ankommt, auf seine Treue, auf sein Durchhalten, auf sein klares, authentisches Leben, auf sein klares Bekenntnis zum Vater, aber auf den klaren Anspruch, dass er der Sohn Gottes ist. Lebst du in dem Tempo der Gnade? Und jetzt fragst du dich, ja, was heißt das? Wie lebe ich in diesem Tempo der Gnade? Das eine ist die Frage, rechne ich mit dem Eingreifen Gottes? Rechne ich damit, dass Gott sich mir und meinem Leben zuwendet? Oder rechne ich damit, dass Gott sich auch dem zuwendet, bei dem ich jetzt gerade nicht sein kann? Aus welchen Gründen auch immer. Ich möchte dir sagen, Jesus wusste eins, dass ein Ziel ohne Werte nichts wert ist. Jesus wusste, dass es darauf ankommt, nicht nur einfach ein Ziel zu erreichen, und das Ziel war, zum einen zu predigen und zum anderen war es Golgatha. Aber er hat nach klaren Werten gelebt. Das haben seine Jünger gespürt, wenn sie gefragt haben, wer ist der Größte? Dann hat er ihnen gesagt, worauf es ankommt. Ein Ziel ohne Werte ist nichts wert. Und Werte bestimmen nicht nur das Ziel, sondern sie bestimmen auch den Weg dorthin. Ich möchte dir jetzt 6 Punkte nennen und möchte dich fragen, was sind die folgenden Dinge für dein Leben wert? 6 Punkte. Vielleicht schreibst du sie dir auf. Der erste Punkt ist Integrität. Authentisches Leben. Wie integer lebst du? Menschen, die nur zielorientiert sind, schießen manchmal übers Ziel hinaus, ohne es zu wissen. Und dann gibt es Schäden links und rechts, weil nur das Ziel zählt. Das Ziel von Jesus war, eine weltweite Bewegung, eine ewige Bewegung anzustoßen. Aber er ist nicht über das Ziel hinausgeschossen. Er hat sich genau auf diese 12 Jünger konzentriert und ihnen gesagt, was es heißt, ein Leben zu führen, das integer ist, was glaubwürdig ist. Weil das macht auf Dauer nämlich den Wert von Kirche und Gemeinde auf, dass Menschen spüren, hier ist der Ort, wo Liebe Gottes Realität wird, wo Menschen glaubwürdig und integer leben können. Und damit verbunden der 2. Punkt. Welchen Wert für dein Leben hat dein geistliches Leben? Ja, Jesus hat sich morgens mit seinem Vater getroffen. Und das ist eine permanente Herausforderung bis heute. Wann habe ich meine Zeiten mit Gott? Wie wachse ich in meinem geistlichen Leben? Lese ich noch in der Bibel oder ist das etwas, was ich nur noch am Rand tue? Und wenn jemand predigt, dann interessieren mich nur noch vielleicht die Bibelstellen, aber nicht mehr das, was da so steht. Und das rauscht so an mir vorbei. Welchen Wert in deinem Leben hat dein geistliches Leben? Weil es bestimmt auch die Integrität. Der 3. Punkt. Welche Rolle spielt die Freude in deinem Leben? Ich habe schon mal gesagt, wenn bei mir im Leben die Fröhlichkeit verloren geht, dann weiß ich, dass ich was ändern muss. Dann fange ich wieder ganz neu über Evangelium an zu denken, denn das heißt gute Nachricht. Schlechte Nachrichten gibt es von 20 bis 20.15 Uhr und von 19 Uhr bis 19.20 Uhr zu hören. Aber gute Nachrichten. Gute Nachrichten, wann hörst du die? Und dann wird die Freude in deinem Leben bleiben. Nicht eine aufgesetzte Freude, sondern eine Freude, die Gott dir gibt, die vielleicht auch durch Menschen in dein Leben hereinkommt. Und weißt du, was eng mit Freude verbunden ist? Fröhlichkeit. Also wenn Gemeinde, wenn Kirche nicht mehr ein Ort ist, wo auch Fröhlichkeit ist, Leute, dann weiß ich nicht. Deshalb singen wir so gerne Lieder und freuen uns auch oft auf, dass wir das wieder gemeinsam tun können. Der 4. Punkt. Welchen Wert in deinem Leben spielt Gesundheit? Ich weiß, dass das nicht alles ist. Und wir werden auch gleich beim Abendmahl für Kranke beten. Und trotzdem die Frage, weil es wie ein Geschwür auch so ist, in unserem Leben und in unserer Gesellschaft Raubbau zu treiben an uns selbst, weil wir meinen, wir kommen dann besser ans Ziel. Und wir überhören die Signale, die uns unser Körper gibt. Und ich glaube, dass Gott uns diesen Körper auch geschenkt hat, damit wir auch Signale hören und sie wahrnehmen. Also welche Rolle spielt Integrität in deinem Leben, glaubwürdig zu leben? Welche Rolle, welchen Wert hat geistliches Leben für dich? Welchen Wert hat es, hat Freude in deinem Leben und Gesundheit? Fünftens, welchen Wert hat Familie? Welchen Wert hat Familie? Ich hatte geplant, meine Mutter letztes Jahr im November zu besuchen. Ging nicht. Am Freitag saßen wir virtuell natürlich als Pastoren zusammen und einer der Pastoren erzählte, sie haben viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Nationen in ihrer Gemeinde. Sie alle können nicht ihre Familien besuchen irgendwo in dieser Welt. Sie leiden darunter. Sie leiden darunter, dass sie ihre Familie nicht sehen können. Aber genauso wie wir Raubbau an unserer eigenen Gesundheit treiben können, können wir auch Raubbau an unserer Familie treiben. Und das ist auch für uns auch so ein Punkt, warum wir gesagt haben, wir wollen diesen Ehe-Alpha-Kurs starten, weil wir möchten, dass Menschen, Paare, egal ob verheiratet oder noch nicht, dass sie anfangen, über ihre Beziehung nachzudenken. Und da geht es nicht um Krisenbewältigung, sondern es geht einfach darum, was ist so der nächste Schritt? Was möchte Gott in unsere Beziehung, in unsere Ehe hineinlegen, in unsere Familie hineinlegen? Also welchen Wert hat Familie? Und jetzt der letzte Punkt. Da magst du vielleicht ein bisschen aufhorchen und sagst, was fällt dir denn ein? Ich habe auch nur 6, nicht noch einen 7. Eigentlich alles Heilige ist ja mal 7, aber ich lasse es jetzt mal bei 6. Welchen Wert hat die Freizeit bei dir? Einen hohen Wert? Wisst ihr, ich glaube, ein Punkt, warum wir gerade so eine Krise auch erleben, ist, weil Leute nicht mehr wissen, was sie mit ihrer freien Zeit machen sollen. Ich glaube, ganz viele Leute merken plötzlich, wie sehr sie bespaßt worden sind. Und plötzlich müssen sie zu Hause sitzen. Das macht etwas mit Menschen. Welchen Wert spielt freie Zeit für dich? Spielt sie überhaupt noch eine Rolle für dich? Oder bist du pausenlos am Rackern? Was machst du mit deiner freien Zeit? Ist es wirklich freie Zeit? Ich merke, wie der Samstag bei uns beiden umkämpft ist. Ist eigentlich mein freier Tag, weil wir beide arbeiten müssen. Hilft es nicht, wenn ich montags zu Hause bliebe, wie das normalerweise Pastoren so machen. Das ist umkämpft. Auch in meinem Kopf ist das umkämpft. Ist das Staubsaugen jetzt wichtiger als Predigtvorbereitung? Oder noch mit jemandem zu reden? Samstags ist das Staubsaugen wichtiger. Samstags. Warum? Weil es mehr Frieden gibt. Weil es uns beide glücklich macht. Aber es ist nicht nur so, dass ich in meiner freien Zeit staubsauge. Gemeinsam Dinge tun, gestalten, sich darüber Gedanken machen. Integrität, geistliches Leben, Freude, Gesundheit, Familie, freie Zeit. Welchen Wert hat das? Warum sage ich das? Weil das Tempo deines Lebens darüber entscheidet, wie du am Ziel ankommst. Das Tempo deines Lebens entscheidet, wie du am Ziel ankommst. Und Gott möchte, dass du gut am Ziel ankommst. Und es geht nicht darum, ob wir gesund am Ziel ankommen. Es geht nicht darum, dass wir alle 80, 90 oder 120 werden. Viel wichtiger ist, komme ich mit einem reinen Herzen an. Weil ich kann auch 80 werden und 90 werden, aber mit einem verbitterten Herzen am Ziel ankommen. Und das möchte Gott nicht. Wir verbittern, weil wir durchs Leben hechten, weil wir nicht das Tempo der Gnade haben, sondern weil wir glauben, es hängt alles von uns ab. Weil wir glauben, dass Gott sich zu unserem Tun stellt. Aber wir müssen lernen, dass wir uns zu der Gnade Gottes stellen. Wenn wir glauben, dass Gott sich zu unserem Tun stellt, dann läuft was schief. Wir müssen uns zu der Gnade Gottes stellen. Ich möchte, dass du gut an deinem Ziel ankommst. Ich weiß nicht, wie viel Zeit Gott mir und dir geschenkt hat. Das haben wir nicht im Griff. Aber ich möchte, dass du gut ankommst. Also wie ist das Tempo deines Lebens? Ist es gerade zu hoch oder ist es gerade zu niedrig? Vielleicht musst du etwas hochfahren, weil du merkst, in deinem Leben läuft was schief. Du bist ausgebotet, es geht nicht weiter. Es ist nicht gut, dass es gerade nicht weitergeht. Ich sehe Tachonadel gerade auf Null und sie sollte es nicht sein, weil Gott dir einen Auftrag gegeben hat und du weißt es. Vielleicht ist sie aber auch zu hoch, zu weit ausgeschlagen. Das musst du herausfinden, so wie Jesus das auch herausgefunden hat. Finde das Tempo.
Wir hoffen, dass du aus der Predigt viel für dein tägliches Leben mitnehmen konntest. Es ist unser Anliegen, dass du Jesus besser kennenlernst. Wenn du Fragen zum Glauben oder zur FCG München hast, dann besuch unsere Website fcg-m.de, schreib uns eine Mail oder ruf uns an. Wir wünschen dir von Herzen Gottes Segen.